Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren SAK-Wissens-Podcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und heute haben wir ein spannendes Thema. Es geht um die Gesellenprüfung. Und wer wäre da nicht passender als unser Berufsschullehrer Patrick Stümpfle? Hallo Patrick, ich grüße dich.
Hallo, grüß dich Flo. Schön mit dir wieder einen Podcast aufzunehmen. Jetzt wird es ja wieder mehr, glaube ich, in nächster Zeit.
Jetzt wird es auf jeden Fall wieder mehr und ja, ich freue mich auch. Patrick, die Zeit ist gekommen. Gesellenprüfungen sind am Laufen oder waren schon am Laufen, je nachdem. Erste Frage, sind die Gesellenprüfungstage in Deutschland einheitlich?
Nein, leider nicht. Also zum Glück in Bayern, ich gebe es jetzt ganz ehrlich zu, in Bayern ist die schriftliche tatsächlich vereinheitlicht worden. Das heißt, an einem Tag immer so im und zwar, das muss man ganz genau sehen, es wird immer so um die zweite volle Woche im Dezember. Am Freitag werden die schriftlichen Prüfungen der SAKler sein und eine Woche davor die Spengler. Weil, wie gesagt, wir sind ja nicht nur SAK, sondern wir sind auch tatsächlich im Spenglerhandwerk. Das Einzige, was nicht in Bayern genehmigt ist und durchgängig ist, ist tatsächlich das, dass wir hier diesen Anlagenbauer, beziehungsweise diesen, du weißt ja, die, wo diese Anlagenmechanik machen, sozusagen nicht genehmigt sind. Also das ist nicht einheitlich. In anderen Bundesländern weiß ich, gibt es zum Beispiel in Niedersachsen gibt es das, die haben eine einheitliche Prüfungsverordnung und die machen das genauso, auch an einem Tag, zumindest die theoretische und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt aber auch Bundesländer tatsächlich, wo das die einzelnen Handwerkskammern oder Innungen an unterschiedlichen Tagen macht, weil da die Innung selber zum Beispiel diese einheitliche Prüfung selbstständig abbildet und dadurch natürlich auch das Bild ein bisschen in Deutschland verschoben ist, weil es gibt Länder, die haben schwierigere Gesellenprüfungen, Theorie, also zumindest Theorie und leichtere Theorie und das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich ganz froh, dass es mindestens mir sind vier bekannte Handwerkskammern bzw. Innungen, die das tatsächlich einheitlich auf Bundesebene machen.
Ja, sehr schön. Wer führt denn überhaupt in Deutschland die Gesellenprüfung durch?
Also grundsätzlich mal ist es so, dass eigentlich die Handwerkskammer bzw. nach dem BBIG-Gesetz, also dem Berufsbildungsgesetz, die zuständige Stelle ist. Das heißt, die Handwerkskammern haben die absolute Prüfungshoheit. Also das bedeutet, die dürfen alles durchführen, was Gesellenprüfung in den Gewerken A und B, da sind wir ja schließlich, beinhaltet sind. Und dann kann aber die Handwerkskammer zum Beispiel sagen, dass die jeweiligen Innungen, also das heißt, dass eine Innung das übertragen wird und dann die Innung das macht. Und das ist da auch wieder sehr, sehr interessant, weil auch hier wieder zu 90% mir bekannt ist. Also es gibt bestimmt ein oder zwei Handwerkskammern, die mir jetzt nicht bekannt sind, Flo, aber ich weiß, dass zu 90% mir der bekannten Innungen alle die Gesellenprüfungen durchziehen, weil sie das von der Handwerkskammer eigentlich übertragen bekommen haben. Und das finde ich eigentlich auch sehr wichtig, dass auch die Innungen hier zumindest mal, ich sage jetzt mal, einen gewissen Standard einführen. Also wie gesagt, es kann natürlich sein, dass in einigen Bundesländern vielleicht die Handwerkskammern das durchziehen, aber soweit mir bekannt ist, sage ich mal so, ziehen es vor allem die Innungen durch, aber die Prüfungshoheit, und das ist die wichtige Sache, hat die Handwerkskammer.
Ja, apropos Handwerkskammer, ich habe ja meine Gesellenprüfung mit sehr gut bestanden und habe von der Handwerkskammer tatsächlich eine limitierte Uhr bekommen.
Ja, das du? Ist also, das ist so ein Punkt, da sage ich dir ganz ehrlich, ich bin froh drum, dass es inzwischen anders ist, dass es tatsächlich jetzt einige Handwerkskammern, also wir sprechen jetzt immer von einigen Handwerkskammern, nicht von allen, gell? Einige Handwerkskammern tatsächlich ihren Prüflingen den besten wirklich so ein eigene, ich sag jetzt mal, Geldmittel zur Verfügung oder Sachmittel zur Verfügung stellen. Und das finde ich ganz, ganz cool. Zum Beispiel, ich kann das nur sagen aus Augsburg, da ist zum Beispiel so, dass der Handwerkskammermeister, also der oberste Chef von der Handwerkskammer, zu jedem einzelnen Ausbilder fährt und also Ausbilderbetrieb sowie aus Ausbildungslehrling oder halt Azubi, je nachdem, wie du das sagen willst. Sonst kriegen wir wieder Anschluss vom Herrn Dreter, dass mir das Falsche sagt. Das haben wir alles miteinander genommen. Das heißt, da fährt der Handwerkskammerchef zu jedem der Besten und überreicht ihm eine Kleinigkeit. Wie gesagt, in Form von Geld oder ja, einer Sachleistung. Und das finde ich eigentlich inzwischen sehr, sehr gut und hoffe, dass das auch andere Handwerkskammern nachmachen. Ich kann das nur bei uns bestätigen, dass das sehr, sehr toll ist.
Ja, Ich habe auch Geld bekommen, 50 Euro. Aber das ist ein anderes Thema.
Das weiß ich leider nicht, was die hier bekommen. Aber ich finde es cool, weil ich muss echt sagen, wenn der Handwerkskammerchef zu dir ins Geschäft fährt, also klar, man trifft sich auch nochmal selbstständig auf so einem Abend, wo auch nochmal alle eingeladen sind, aber der fährt wirklich, der macht sich hier die Mühe und fährt zu jedem Geschäft, zu jedem, ich sage jetzt mal, ja, Ausbilder, also der honoriert ja nicht nur dann den Auszubildenden, sondern auch den Ausbilder. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also das muss ich sagen, ist top. Weiß aber, das machen andere Handwerkskammern auch. Also ich will jetzt nicht nur unsere so toll darstellen, bloß ich kann halt hauptsächlich von meiner erzählen, weil wir sprechen ja hier auch von 5 Innungen, die unterschiedliche Prüfungen bei uns zum Beispiel durchmachen.
Ja, wie viele Prüfungen sind denn laut Prüfungsordnung in Deutschland überhaupt durchzuführen im Jahr?
Also, jetzt kommen wir wieder in das bisschen Rechtliche. Rein theoretisch müsste es rein theoretisch 2 Prüfungszeiträume sein. Das heißt, normalerweise gibt es eine sogenannte Sommerprüfung und eine sogenannte Winterprüfung. Das bedeutet, wenn genügend Anmeldungen sind, und jetzt kommen wir hier schon an den Punkt, wenn genügend Anmeldungen sind, muss tatsächlich die Handwerkskammer im Jahr 2 Prüfungszeiträume festlegen. Kann es aber sein, dass zum Beispiel aufgrund der Anzahl der Prüflinge es weniger ist, dann kann die Handwerkskammer auch sagen, halt Moment, wir machen es nicht und wir ziehen dann nur eins durch. Ist aber eine reine Theorie und mir ist es auch nicht bekannt, dass das überhaupt durchgezogen wird. Aber rein theoretisch könnte die Handwerkskammer sagen, aufgrund der zu wenig Anmeldungen kann es möglich sein, wobei, wenn man sieht, wie viele durchfallen, wird es, glaube ich, seltenst der Fall sein, dass zu wenig Anmeldungen sind. Aber ich denke mal, da ist es auf jeden Fall auch so, die Handwerkskammer könnte rein theoretisch nur einmal im Jahr eine Prüfung machen, ist aber nicht so, weil die meisten machen, wie gesagt, 2, eine Sommer- und eine Winterprüfung.
Thema Durchfallen, du erzählst es mir in privaten Gesprächen auch immer öfter, oder ich höre es von unserem Kevin Buchenau, der ja selbst auch in einem Prüfungsausschuss ist. Das Thema Durchfallen ist omnipräsent, würde ich sagen, ne? Also, wenn ich mir so anhöre, wie hoch die Quote doch tatsächlich ist, von den Auszubildenden, die dann beim ersten Anlauf eventuell das nicht schaffen, wird mir schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Wir hatten in einer Berufsschulklasse mit über 30 Lehrlingen oder Auszubildenden 2 Leute, die es beim ersten Anlauf nicht geschafft haben. Ich habe da aber schon andere Zahlen von dir gehört.
Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt auch da keine Zahlen nennen, dass man niemanden hier, ja, ich sag mal, demotivieren, würde ich sagen, weil wir gehen alle davon aus, dass man es besteht. Ich wiederhole es immer so rein theoretisch, das sage ich auch meinen Lehrlingen und das ist meine persönliche Einstellung, Flo, gell? Also gleich vorneweg, meine persönliche Einstellung. Rein theoretisch durch zum Fallen und einen Einser zu machen, ist gleich schwer. Weil, also das heißt, einen vollen Einser zu machen, natürlich ist in meinen Augen gleich schwer, weil eine volle Punktlandung zum Hinzubekommen ist schon hart. Durchfallen ist natürlich klar, ist natürlich einfacher, nennen wir es mal einfacher, aber wenn ich natürlich den richtigen Auszubildenden habe, das heißt, wenn der Auszubildende zumindest etwas motiviert ist, regelmäßig in der Schule besucht, regelmäßig seinen Leistungsstand von, und jetzt gehen wir auch auf das Geschäft mal hin, Flo, wir nehmen nicht nur immer den Lehrling mal rein, sondern nehmen auch mal das Geschäft, also wenn auch der Chef regelmäßig den Leistungsstand seines Lehrlings überprüft, überwacht, kontrolliert, wir haben da auch so eine Kontrollfunktion, kommen wir ja nachher noch drauf, wo wir diskutieren, also dieses sogenannte Berichtsheft. Wenn der Chef auch wirklich dahinter ist, dann ist eigentlich, so würde ich es behaupten, nicht möglich durchzufallen. Oft werden aber diese Lehrlinge, weil es halt einfach aus irgendwelchen Zeitersparnissen oder sonst was nicht genügend vermittelt in der Zeit, was auch teilweise auch nicht möglich ist, ist auch logisch, aber dafür gibt es halt auch Innungen oder diese HWK-Ausbildungen, also Innungsausbildungen oder HWK-Ausbildungen, die hast du gemacht. Ich glaube, bei euch heißt die ÜLO, oder? Nee, bei uns heißt die ÜLO. Wie heißt es bei euch?
ÜLÜ. ÜLÜ. Warte mal. Überbetrieblicher Lehrgang.
Über. Okay,
was,
also
irgendwie so.
Ja, genau, Mensch. Also bei uns ÜLO, das heißt, also wenn jetzt ich rein theoretisch in der Berufsschule einen normalen Notendurchschnitt habe, die überbetrieblichen mache, einigermaßen motiviert bin, mein Chef mich auch was machen lässt, also ich sag mal auch ein bisschen hier im Hintergrund ist, dann ist eigentlich ein Durchfallen rein theoretisch nicht möglich, also in meinen Augen nicht möglich. Natürlich muss man auch wieder dazu sagen, es kommt die Nervosität dazu. Das ist auch so ein Punkt in der Gesellenprüfung, wie oft sind die Lehrlinge nervös? einmal ist keinmal, also das heißt, wer einmal durchfällt, ist überhaupt kein Problem, was ich aber ja, nicht verstehe. Ja, da
geht die Welt
Flo,
nicht von unter, genau, mein Gott.
Also das passiert, oder wenn jetzt wir einen hatten, der hat sich einen Arm kurz vorher gebrochen, ja gut, mei, das passiert halt. Also das ist jetzt wirklich, da geht die Welt nicht unter, aber ich sag mal, ein zweites Mal durchzufallen, dann wird es schon schwierig, dann wird es richtig schwierig. Also, boah.
Ich muss dir aber ein bisschen widersprechen, weil ich hatte in meiner Firma, wir waren 3 Auszubildende in einem Lehrjahr, ich habe natürlich mit sehr gut bestanden, was anderes habe ich von mir auch nicht erwartet, nein, Spaß beiseite, liegt daran, dass ich mich wirklich vor der Prüfung exorbitant vorbereitet habe. Ich war samstags in der Firma, ich habe gelötet, ich habe Aushalsungen gemacht, ich habe alles, man kriegt ja so ein bisschen mit, man kriegt ja so eine kleine Arbeitsvorbereitung, so eine Übung mit von der Berufsschule, wo man so ein bisschen nicht das Gesellenstück bauen kann, aber zumindest die Aufgaben in diesem Stück sind Großteil die, die dann auch irgendwo vorkommen. Das heißt, ein Thermosiphon bauen, also Rohre biegen in einem Maß, also ohne eine Muffe zu setzen, eine Aushalsung zu machen, vernünftige Lötnähte hinzukriegen, von mir aus auch PE zu schweißen oder sonst was. Und ich habe Zeit genutzt, ich habe mir Urlaub genommen von der vor der Prüfung, habe mich tagsüber, also zu den Geschäftszeiten, oben in unser Büro gesetzt, wo ich dann meine Ruhe hatte, habe dann die ganzen Prüfungen von den letzten Jahren aufgearbeitet. Vorteil, wenn ich was nicht wusste, ein Stockwerk tiefer, Meister gefragt, Antwort bekommen, besser gemacht. So, und ich habe diese Zeit genutzt und mein Mitkollege, sage ich jetzt mal, hat diese Zeit nicht genutzt und der ist durchgefallen. Er hat aber dieselbe Ausbildung im selben Betrieb genossen. Also liegt es auch ein bisschen an einem selbst, wie sehr man das natürlich fokussiert.
Definitiv, wiederhole es auch nochmal, es ist nicht immer nur der Lehrling oder nicht nur das Geschäft, es ist auch ganz klar, das ist eine Mischung aus allem. Also durch zum Fallen ist immer konstant eine Mischung aus allem. Und deswegen möchte ich auch da ganz klar reden, ich sehe halt die meisten guten Geschäfte, also wo man sieht, wo die Lehrlinge sehr gut sind, sind auch die Geschäfte sehr, sehr gut. Wichtig dabei ist auch eins, du hast gerade eins ganz wichtig gesagt und das ist ganz, ganz entscheidend, weil das ist tatsächlich zum Beispiel auch so, das muss zum Beispiel auch der Chef bezahlen, diese Vorbereitungs, ja ich sag mal Materialien, wenn du hergehst und sagst, ich möchte jetzt von meinem Chef einen gewissen Vorbereitungsmaterial als Rohre oder so weiter, rein theoretisch nach Gesellenprüfungsordnung müsste der Chef dir das ja zur Verfügung stellen. Das heißt, du musst nicht, also er musste das nicht in unbegrenzter Menge, also das heißt, du musst jetzt nicht tausende von Meter von Rohr verbiegen oder sonst was, aber er muss dir zumindest die Möglichkeit geben und das hat ja dein Chef dir getan in dem Fall, das Material zu nehmen und sei es nur ein altes Material, Hauptsache es ist da und der Chef muss dir die Möglichkeit geben, das in Eigenleistung dir zu geben. Also das heißt, du müsstest rein theoretisch, und jetzt kommt wieder das nächste, auch hier, auch wieder eine Gesellenprüfung, wie auch deine, ja ich sag mal, deine Berichtshefte, die du schreibst. Normalerweise müsste dir der Chef eine gewisse Zeit im Betrieb zur Verfügung stellen, steht auch so in der Berufsordnung, also das heißt in der Ausbildungsordnung da, damit du dich auf diese Gesellenprüfung vorbereitest. Das beinhaltet auch das, ich sage jetzt mal, das Berichtsheft. Und das ist sowas, was zum Beispiel ganz, ganz schwierig ist draußen, weil, und jetzt kommt, hast du das natürlich wieder richtig gesagt, du bist ein Lehrling, der macht das, jetzt hast du dir natürlich selbstständig noch Urlaub genommen, was auch okay ist, aber es gibt natürlich Lehrlinge, die haben keinen Bock drauf, das ist auch logisch, aber rein theoretisch, der Chef müsste dir die Möglichkeit geben. Wie gesagt, steht in der Berufsordnung so drin, also in der Ausbildungsordnung so drin, um dir die Leistungsmöglichkeit zu haben, weil er muss es schaffen, dich auf den Stand zu bringen, dass du die Gesellenprüfung bestehst. Und das beinhaltet natürlich auch
dieses Ding. Grundsätzlich, um da jetzt einfach einen Haken dran zu machen, ich habe 3 Tage Sonderurlaub von meinem Chef bekommen und musste 1,5 Wochen, habe ich mir Urlaub genommen. Ja, also 3 Tage, wenn man 3 Tage intensiv vor der Gesellenprüfung übt, besteht man auf jeden Fall. Also wenn du grob weißt, wo die Reise hingeht, reichen auch 3 Tage. Mein Anspruch war es aber 1. Und für 1 muss man halt ein bisschen mehr tun. So.
Ne? Für dich nochmal ganz kurz, also ich habe noch einen Lehrling, den ich einfach mal in den Raum stellen will, nur dass du siehst, der hat in der Schule nur 5 und 6 geschrieben. Zudem habe ich immer gesagt, klingt zwar blöd, aber es ist halt so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen, wer mich kennt, weiß, dass ich so bin. Ich habe zum Lehrling gesagt, sag doch deinem Chef, er soll sich doch bitte die Gesellenprüfungsgebühr sparen, weil das bringt eh nichts. Also melde dich einfach ab, dann würde sich die Gesellenprüfungsgebühr sparen. Der Lehrling hat tatsächlich 2, 4 Wochen, also 2 Monate insgesamt Urlaub genommen, und hat sich auf die Gesellenprüfung, so wie ähnlich wie du, auf den Arsch gehockt. Also wirklich, wirklich, man muss es echt sagen, der hat sich abgeschirmt von allem und hat seine Gesellenprüfung, jetzt nicht perfekt, nicht so wie du mit dem Einser, aber er hat sie zumindest bestanden. Der war vorher ein absolutes Chaos. Der hat also wirklich nur Fünfer gehabt, nur Sechser gehabt, aber der hat gemerkt, oh Mann, weil wir haben es ihm vorgerechnet, wie teuer das ja eigentlich ist, wenn er durchfällt. Weil das muss sich ja der Lehrling mal bewusst sein, wie viel Geld das auch wirklich ist, die er dadurch verliert. Und das ist ihm dann, da hat es dann bei ihm Klick gemacht und dann hat er sich hingeguckt und hat es dann tatsächlich bestanden, was mich sehr gefreut hat. Also wirklich, mich hat es dann auch wirklich gefreut für ihn, dass es bestanden hat.
Ja, ist natürlich die Frage, ne? 6 Monate noch weiter 600 Euro bekommen monatlich oder 6 Monate schon volles Gesellengehalt mit 1700 Euro zu bekommen. Ist natürlich ein kleiner Unterschied, netto.
Ja, also wir haben es mal ausgerechnet, das sind so knapp 4.500 Euro, was du verlierst.
Ja, gut. Jetzt bin ich, ich wollte es tatsächlich auch schon machen, aber ich habe mich zeiteswegen dann doch nicht getraut. Der Prüfungsausschuss. Wie komme ich in den Prüfungsausschuss, wenn ich mich dafür interessiere? Als Geselle, Meister oder wer auch immer, aktiv bei der Gesellenprüfung in den Prüfungsausschuss zu kommen.
Jetzt kommen wir an einen Punkt hin, das hast du schon mal gehört. Es ist ähnlich eines Sachverständigens. Grundsätzlich mal Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen in dem Prüfungsgebiet sachkundig sein. Das heißt, du musst eigentlich schon fast ein Sachverständiger sein, so blöd das jetzt klingt. Wir haben es aber auch gelernt, sachkundig und Sachverstand sind zwei Paar Stiefel. Das heißt, wenn du wirklich weißt und geeignet bist, einfach im Endeffekt mal grundsätzlich mal darüber Bescheid zu wissen, was du tust und du auch auf jeden Fall Ahnung von der Materie hast, dann bist du automatisch berufen und darfst sofort zum Prüfungsausschuss. Den Gesellenprüfung besteht ja grundsätzlich, Gesellenprüfung, nicht Meisterprüfung, sondern Gesellenprüfung besteht ja grundsätzlich mal aus einem Arbeitgeber, einem Arbeitnehmer und einem Lehrinstitut, zum Beispiel der Berufsschule. Also bei uns sind es meistens die Berufsschulen. Das heißt, es ist oben ein Arbeitgeber involviert, der ist meistens der Prüfungsvorsitzende und der hat einen, einen neben sich sitzen, der ein reiner Geselle ist und nochmal einen neben sich sitzen von der Berufsschule oder von der Ausbildungsstätten. Also das ist so ein bisschen und da kommt es jetzt wieder drauf an, wie kommst du in die Gesellenprüfung rein. Grundsätzlich mal hast du 5 Jahre, wirst du berufen und jetzt auch wieder, man merkt schon, du wirst von der Handwerkskammer berufen. Das ist auch so entscheidend, das heißt, du musst dich eigentlich bei deinem wenn die Innung das macht, bei deinem Prüfungsausschuss melden. Der Prüfungsausschuss schlägt dich dann vor für eine gewisse Zeit und dann bekommst du, weil es sind ja alle 5 Jahre sind Wahlen, bekommst du dann sozusagen einen Brief, wo draufsteht, dass du in dem Gesellenprüfungsausschuss bist. In welcher Funktion steht dann auch auf dem Brief drauf? Also du wirst, wie gesagt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder wie gesagt in einem Beruf als Lehrer. Dann ist es so, ganz wichtig, jetzt kommt so hinzu, alles was wir machen ist Ehrenamt. Das bedeutet, du bekommst auch eigentlich rein theoretisch kein Geld dafür, weil du kannst dafür kein Geld bekommen, aber du bekommst eine Aufwandsentschädigung, die du aber auch teilweise, je nachdem wie viel du das machst, auch wieder versteuern musst, aber natürlich nicht in voller Höhe. Das bedeutet aber für dich grundsätzlich mal, und das ist eins, was ich immer schon sage, jeder von euch da draußen sollte in den Prüfungsausschuss kommen, weil es fördert auch euch selber, also nicht nur den Lehrling, sondern auch euch selber, weil ihr seht tatsächlich, wie viel Wissen da draußen teilweise, Unwissenheit ist, also wie viel Wissen Unwissenheit ist. Und ich finde es auch wahnsinnig, wie viele, Prüfer nicht wissen, was sie eigentlich da abnehmen. Die wussten das teilweise gar nicht. Und deswegen finde ich es immer ganz cool, dass jeder sollte eigentlich im Endeffekt in einen Gesellenprüfungsausschuss beitreten, wenn er das zeitlich natürlich machen kann. Und ich sag mal so, wenn alle in einem Prüfungsausschuss ist, dann ist es zeitlich natürlich viel einfacher. Nur für dich, dass du mal siehst, den Zeitaufwand von mir. Also ich bin seit Pfingsten im Endeffekt regelmäßig jeden Montag, jeden Dienstag unterwegs. Mindestens 6 Stunden. Und das kannst du ausrechnen, das geht bis Ende Juli. Also das bedeutet für mich, so im Durchschnitt bin ich so um die 50 bis 60 Stunden für die Sommerprüfung unterwegs und im Winter ist ein bisschen länger, weil da teilweise mit Korrektur und sonstiges, da bin ich teilweise bei so um die 80 Stunden, aber bin halt auch ich, muss man ganz klar dazu sagen. Aber auch hier wieder, wie gesagt, kein Geld, wir kriegen nur eine Aufwandsentschädigung.
Was muss ich denn als Auszubildender mitbringen, um überhaupt bei der Gesellenprüfung zugelassen zu werden?
Ja, also Zulassung ist jetzt mal so, wir haben mal grundsätzlich zwei Zulassungen. Wir haben mal die Zulassung zum Teil 1 und das ist mal so, das muss man auch alle wissen, dass das ist Teil 1, ist die ehemalige Zwischenprüfung. Es gibt keine Zwischenprüfungen mehr. Das sind also nur noch Teil 1. Und bei der Teil 1 ist es so, dass grundsätzlich du eigentlich im Endeffekt deinen Ausbildungsvertrag brauchst, deinen Nachweis, dass du in der Gesellenprüfung brauchst, deinen Nachweis, dass du in deinem Betrieb arbeitest und ganz wichtig, dass du auch noch was brauchst und zwar das Berichtsheft. Das Berichtsheft ist absolut vor, also das heißt, wer das Berichtsheft nicht dabei hat, wer das nicht geschrieben hat, der ist, darf nicht zugelassen werden. Und entscheidend ist auch eins, das muss ich auch ganz klar sagen, das ist auch super, dass manche Innungen auch das Berichtsheft in Zwischenzeit in die Gesellenprüfung mit einfließen lassen. Das heißt, die werden bewertet und das ist ganz, ganz super. Und jetzt kommt der Punkt Teil 2. Beim Teil 2 wird es ein bisschen anders, weil beim Teil 2 brauchst du tatsächlich dann noch weitere Zulassungsvoraussetzungen, wie zum Beispiel die Zwischenprüfung. Das heißt, du musst die Zwischenprüfung auf jeden Fall teilgenommen haben, du musst nicht bestanden haben, das ist auch ganz wichtig, du musst nicht bestanden haben, das heißt, du musst in der Berufsschule gewesen sein, du musst diverse Ausbildungsinhalte durchlaufen haben, was bedeutet das wieder? Das heißt, nur wenn du dein Berichtsheft abgibst, wo wirklich drin steht, was du eigentlich im Endeffekt ja im Berichtsheft gemacht hast, also das heißt, das Berichtsheft, das ist wirklich das Wichtigste für jeden Lehrling, weil da steht ganz klar drin, was er gemacht hat. Wenn das nicht klar drin steht, dann ist es so, dann hat er eigentlich keine Zulassungsvoraussetzungen. Und das ist so der Punkt, das heißt, er muss die Gesellenprüfung Teil 1 teilgenommen haben, das ist wichtig. Und ganz wichtig, er muss natürlich dann danach im Endeffekt in allen Berufsschultagen, alle muss er nicht, aber er muss zumindest die Berufsschultage nachweisen und er muss rein theoretisch auch diese ganzen überbetrieblichen Schulungen nachweisen, was aber in Zwischenzeit durch Corona und ich sage jetzt mal auch, ja, theoretischen und praktischen Zusammenhängen nicht immer ganz funktioniert, da druckt der ein oder andere Prüfungsausschuss natürlich das Auge zu. Aber das sind die wichtigsten, ich sage jetzt mal, Fakten, wo du brauchst, damit du zugelassen wirst. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich habe es natürlich gemacht. Ich konnte die Prüfung, naja, vorziehen nicht. Bei mir war es ein bisschen andersrum. Dadurch, dass ich bei der Bundeswehr war und mein Dienstzeitende mit dem 31.12. geendet hat, und in Niedersachsen fängt die Ausbildung, ich meine, zum 1.8. an, müsste ich jetzt lügen, konnte ich natürlich, ich habe später angefangen. Dadurch konnte ich aber nicht früher aufhören. Aber wenn ich jetzt ein Guter bin und mein Lehrer sagt, pass auf, ich sehe da gar keine Bedenken, was für Voraussetzungen muss ich denn haben, um eine vorzeitige Prüfung durchzuziehen?
Jetzt wird es auch wieder interessant, weil das relativ viele Möglichkeiten ist. Ja, also nehmen wir mal den ganz normalen Auszubildenden her. Okay, wir nehmen jetzt mal einen, der fängt ganz offiziell an, 16 Jahre, kommt aus der Schule. Jetzt ist es so, dass er in der Regel seinen, ich sage jetzt mal, ein halbes Jahr früher stattfinden kann, wenn er den kompletten Prüfungsstoff kann. Und jetzt kommt wieder das Punkt, was heißt den Prüfungsstoff kann? Das heißt, er muss in der Berufsschule rein theoretisch in den berufsbezogenen Fächern einen Durchschnitt von circa 2,49 haben oder besser. Und jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt natürlich auch die praktische Ausbildung, also die theoretische sind die 2,49. Der Ausbildungsbetrieb muss mindestens eine überdurchschnittliche Leistung als gut bewerten. Das heißt für euch, wenn ihr in der Gesellenprüfung gut seid, kann es sein, dass euer Betrieb sagt, nee, in der Gesellenprüfung seid ihr gut, aber im Geschäft habt ihr einfach nicht das praktische Know-how, dann kann er euch nicht zulassen. Das Zweite gibt es jetzt natürlich solche Sachen wie dich. Also Zulassung von Soldaten zum Beispiel, jeweilige Zulassungen sind dann nachzuweisen, wenn sie eine berufliche Handlungsfähigkeit erworben haben. Das bedeutet, du hast wahrscheinlich von deinem Bundesverteidigungsministerium irgendwie ein gewisses Schreiben bekommen, wo drin steht, dass du in einer gewissen Art und Weise eine berufliche Handlungsfähigkeit hast, dann kann man das natürlich auch dich, ich sage jetzt mal, verkürzen. Das nächste sind dann Umschüler. Bei Umschülern sieht es auch aus, da ist es so, da ja du schon mal im Vorfeld eine gewisse berufliche Ausbildung hast, das heißt auch hier wieder, hast du eine gewisse berufliche Ausbildung, dann können wir das Ganze verkürzen, um auch wieder rein theoretisch ein halbes Jahr, aber den Umschulungsnachweis musst du auch wieder in einem Berichtsheft geführt haben. Das heißt, hast du in deinem alten Betrieb zum Beispiel keinen Berichtsheft, dann ist es so, dann darfst du gar nicht machen. Für jetzt kommt so diese, ich sage jetzt mal, Schüler von höheren Schulen, wie zum Beispiel Realschulen oder Gymnasien, da ist es eine Sonderzulassung. Und das bedeutet, da gibt es zum Beispiel nach dem Paragraph 27c der Handwerksverordnung zum Beispiel eine Mindestausbildungsdauer durchzuführen. Und da wird dann wieder entschieden, wie kann er das machen. Also das heißt, da kannst du dann 18 Monate oder 12 Monate, 24 Monate ist die normale Regel halt. Und da kann man dann sagen, okay, weil der jetzt überdurchschnittliches Wissen hat, aufgrund von Real und Gymnasium, kann er das Ganze nach unten verkürzen. Da wird aber meistens dann so gemacht, was ganz gut ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da wird dann das erste Lehrjahr gekürzt. Das heißt, man fängt dann schon im zweiten Lehrjahr an. Das ist in meinen Augen eigentlich sinnvoll, weil es gibt auch welche, die fangen im ersten Lehrjahr an und denen fehlt nach hinten dann was. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war.
Ja, ich habe halt gut 5 Monate oder was später angefangen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ich bin auch so groß geworden. Gut, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass der Bundesministerium für Verteidigung mir einen Schreib aufgesetzt hat. Ich glaube, da haben die keine Zeit für gehabt. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass mein Spieß oder mein Kompaniechef, dadurch, dass ich in der Instandsetzung ja auch schon ein Metallhandwerk, oder vielleicht ging es, weil ich ein Berufsbildungsjahr vorher hatte.
Wie gesagt, Flo, das sind so viele Möglichkeiten und da muss man einfach immer schauen. Wichtig ist halt einfach so, wenn ihr sowas wirklich machen wollt, also wenn da draußen jemand ist, der jetzt einfach, ja, ich sag mal, sich vorzeitig das anfangen will, oder jetzt nennen wir mal einen Chef, dann bitte schaut's nach, was hat er und nutzt alles aus. Es ist manchmal, glaube ich, ganz, ganz schlimm, wenn ich den Lehrling ins erste Lehrjahr stecke und der dann im Endeffekt im letzten Jahr einiges fehlt, weil wenn ich das jetzt wieder sehe, wir sind ja gerade momentan in den letzten Atemzügen in der Berufsschule und man sieht es, wir nehmen ja auf im Juli und wir sind in den letzten Atemzüge, da sieht man, da ist dann noch so einiges hinten dran, was noch dazukommt. Und wenn das natürlich für die Gesellenprüfung fehlt, ist es schon sehr schade. Deswegen lieber vorne weg und dann lieber nach hinten in den anderen älteren Klassen sein. Also deswegen finde ich es eigentlich ganz, ganz gut.
Ja, Patrick, wir hören, das Thema Gesellenprüfung ist doch etwas komplexer, als ich tatsächlich gedacht habe. Ich glaube, wir machen nochmal eine zweite Folge und rollen das Ganze nochmal von hinten aus. Wir wollen diesen Podcast ja nicht hier dermaßen in die Länge ziehen. Also dann müssten wir hier eine Stunde aufnehmen. Aber nein, wir teilen das einmal. Das heißt, in 2 Wochen könnt ihr dann die zweite Folge vom
Gesellenprüfungspodcast.
Gesellenprüfungspodcast hören. Ja, Patrick, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dahin, ciao.
Macht's gut, tschüss.
Servus.